Liebe Brüder und Schwestern, der Schlüssel zum Himmel, das Gebet, ist heute Abend unsere Betrachtung. Ich möchte Sie beginnen, indem ich Ihnen ganz kurz den christlichen Existenzphilosophen Peter Wust vorstelle, der 1884 geboren, 1940 in Münster verstorben ist, der selbst einen Weg gegangen ist, bis er sich durchgerungen hat zum Christentum und dann an Oberkieferkrebs schwer erkrankt, in einem Brief eine ergreifende Selbstanklage geschrieben hat, im Jahre 1939 etwa. Da schreibt er: Alles ist mir im Leben daneben gegangen. Überall habe ich Fiasko gemacht. Ich habe wirtschaftlich nichts erreicht. Meine Familie hat keinen Besitz für eine sichere Existenz. Ich habe wissenschaftlich nichts erreicht. Philosophisch habe ich nur in Ungewissheit und Wagnis das Eigentliche sagen dürfen. Alles, was ich gesagt habe, ist Spreu. Nichts das Wesentliche. Ich habe religiös nichts erreicht. Ich habe keine Schätze anhäufen können. Ich stehe auf meiner zerschossenen Bastion und hisse die weiße Flagge. Ich kann mich nur auf Gnade und Ungnade der Barmherzigkeit Gottes ergeben. Gott mag nun kommen, er mag mit mir fertig werden. Sokrates hat dieses Erfahren und Erkennen eines sterbenden Philosophen in die Worte gefasst: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dieser Mann war ein tiefgläubiger Mensch, ich meine jetzt Peter Wust, der das sterbend geschrieben hat. Ungewissheit und Wagnis, das war eine Vorlesungsreihe, die er gehalten hat, in der er die erschütternde Dramatik des christlichen Glaubens und sich hineinglaubens und hineinwagens in Gott beschrieben hat. Seine eigene menschliche Existenz. Ein Selbstzeugnis sozusagen des Menschen, der sich betend herantastet an diesen großen, überwältigenden, aber nie begreifbaren Gott. Als Peter Wust am 3. April 1940 starb, ging die Nachricht seines Todes im Kriegsgewitter des Zweiten Weltkrieges unter. Doch seine letzte Schrift, sein Abschiedsbrief, wanderte bis in die Tornister der Soldaten und wurde bis in Russland in den Schützengräben gelesen, ähnlich wie die berühmten Kanzelpredigten des Kardinal von Galen aus Münster. Und in diesem berühmten Abschiedsbrief schrieb der sterbende Philosoph: Und wenn Sie mich nun noch fragen sollten, so schrieb er an seine Schüler und Hörer, denen er von dem Katheter nicht mehr die letzten Worte sagen konnte, wenn Sie mich nun noch fragen sollten, bevor ich jetzt gehe und endgültig gehe, ob ich nicht einen Zauberschlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur Weisheit des Lebens erschließen könnte, dann würde ich Ihnen antworten: Jawohl. Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die Reflexion, das kritische Nachdenken, wie Sie es von einem Philosophen vielleicht erwarten möchten, sondern das Gebet. Das Gebet als letzte Hingabe gefasst, macht still, macht kindlich, macht objektiv. Ein Mensch wächst für mich in dem Maß immer tiefer hinein in den Raum der Humanität, nicht des Humanismus, wie er zu beten imstande ist, wofern nur das rechte Beten gemeint ist. Gebet kennzeichnet alle letzte Humilitas des Geistes, Demut des Geistes. Die großen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt. Beten lernen aber kann man am besten im Leiden. Das ist keine Theorie, das ist Erfahrung. Ein Sterbender verbreitet keine großen Worte mehr und kein großes Getöne mehr. Worte der Sterbenden sind immer köstliche Erfahrungen für die Menschen, die nach Wahrheit suchen. Man wird unwillkürlich erinnert an die letzten Lebenserfahrungen eines Thomas von Aquin, eines Gedankenriesen, der 2 oder 3 Jahre vor seinem Tod nach einer ekstatischen Vision, er war ein großer Beter, gesagt hat: Alles, was ich geschrieben habe, ist Spreu gegen das, was ich gesehen habe. Und dann nichts mehr schrieb. Und dann sein ganzes Wissen hinübergleiten ließ in diese große Erfahrung des Gottes, den man nur betend erleben kann. Und das ist der Himmel auf Erden in Reinkultur. Der indische Christ Sundar Singh schreibt einmal, das Christentum umfasst viele Wahrheiten, die wir nicht verstehen, wenn wir sie bloß aus Büchern kennenlernen. Sie werden nur dadurch verständlich, dass wir sie erleben. Das Christentum ist, so schreibt er, keine Buchreligion, sondern eine Religion des Lebens. Und damit tönt er etwas an und spricht etwas aus, was für unser Christentum so wichtig ist. Die Theologie ist keine Theologie der Buchstabenwahrheit, sondern eine Theologie der Erfahrung. Theologia experimentalis, sagt man dazu. Keine Buchreligion, was soll das heißen? Wenn das Christentum eine Buchreligion wäre, dann hätte der, der das Christentum begründet hat, uns ein Buch hinterlassen. Denn er wäre ja der, der das Programm uns geben müsste, schriftlich, Jesus selber, der nie einen Buchstaben für uns geschrieben hat, aber uns gesagt hat, er gebe uns die Wahrheit in Fülle durch den Geist der Wahrheit, der uns immer tiefer einführt in göttliche Weisheit und uns zugleich das göttliche Leben schenkt. Also, noch einmal, keine Buchreligion, sondern es ist eine Religion des Lebens, das sich an uns ereignet und durch uns erweist und damit praktisch jede Diskussion, wenn man so will, hinfällig macht. Sicherlich sucht dann eben auch die Erfahrung und ringt nach Worten, sich irgendwie mitzuteilen, aber das Wort wird immer hinter der Erfahrung zurückbleiben. Es lässt sich das nicht dem anderen mitteilen, was in meinem Herzen brennt. Und das geschieht dem betenden Menschen, dem sich Gott mitteilt und der die Weisheit Gottes, nicht irgendeine ideologische, theologische Wahrheit, die man als seine Meinung vielleicht oder als einen schlüssigen Gedankengang vor anderen Menschen verkünden möchte, sondern als göttliche Weisheit, die manchmal auch sich wie Torheit ausmacht, uns Menschen mitteilt. So schreibt der heilige Paulus im Römerbrief: Es ist der Heilige Geist, der in uns den Himmel bewirkt und beginnt durch das Gebet. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Wir wissen ja nicht, um was wir in rechter Weise beten sollen. Da tritt der Geist selber für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist ohnehin problematisch zu beten mit einer bestimmten Absicht, was mit dem Bittgebet jetzt gemeint wäre. Dem Geist aber den Raum geben, das zu formulieren, was wir wirklich brauchen und was wir gar nicht einmal wissen, das wäre das rechte Beten. Gebet ist also von daher gesehen, dass es der Geist in uns ist, dessen Gefäße wir ja sein wollen und sollen und von der Taufe her es auch irgendwie schon sind. Der Geist ist es also, der in uns einen Zustand des Betens herstellt, und dieser Zustand versetzt uns gewissermaßen schon in den Raum Gottes hinein, und das ist ja eigentlich schon das Gebet. Und ich möchte sagen, es ist ein Zweifaches, was da mit dem Menschen zunächst einmal grundsätzlich geschieht. Rein existenziell ist der Mensch ein Betender. Rein existenziell. Ich möchte das einfach so einmal erklären. Es gibt ein Sprichwort, das heißt res clamat ad dominum. Eine Sache, die verloren gegangen ist, schreit nach ihrem Besitzer, nach ihrem Herrn, sagt man so sprichwörtlich. Jemand hat etwas verloren, die Sache ruft nach ihrem Besitzer, nach ihrem Herrn. Ja, der Mensch ist so etwas. wie das Eigentum Gottes, das verloren gegangen ist und existenziell nach seinem Herrn schreit. Der Mensch ist ein Ruf, ein Schrei, ein lebendiges, ein existenzielles Gebet nach Gott. Das ist der Mensch von Natur aus einfach. Der Mensch ist einfach existenziell, wenn man so will, ein Betender, aber unbewusst natürlich. Er weiß es oft nicht. Die meisten Menschen wissen es gar nicht, dass sie schreien nach Gott, wo sie in ganz anderen Bereichen suchen nach ihm. Wie Augustinus einmal sagt, suche, aber nicht dort, wo du suchst. Denn du bist ja eine Anfrage, ein Schrei nach dem, der dein Leben allein erfüllen kann. Die Sehnsucht nach Gott ist der Anfang des Betens. So wie Charles de Foucault als Atheist immer wieder sich dieses Gebet abgerungen hat, ohne zu wissen, dass er ein Betender ist. Gott, wenn du existierst, lass mich dich erkennen. Gott, wenn du existierst, lass mich dich erkennen. So hat er nicht nur tagelang, sondern monatelang gebetet. Weil einfach hier dieser Verlorene nach dem suchte, der sein Herr war, dem er zu eigen sein wollte und ihn noch gar nicht kannte. Oder der heilige Pfarrer von Ars, ein kompetenter Mann der Theologia Experimentalis, der einmal sagt, das Gebet ist so etwas wie eine Verschmelzung von Wachs, das sich miteinander vereinigt, das einfach zusammengehört und dann zu einer Kerze wird. So ist der Mensch auf Gott hin angewiesen, verwiesen, und Gott ist seine eigentliche Existenz, aus der heraus der Mensch nur Mensch sein kann. Deswegen ist er existenziell ein Betender. Und als zweites durch die Taufe. In der Taufe geschieht es, dass der Mensch das Gebet eingegossen bekommt durch den Heiligen Geist, der jetzt in ihm das Beten schon übernimmt. Deshalb sage ich gerne bei Taufen, dass jetzt das, was wir formulieren, zum ersten Mal mit diesem Täufling, das Vaterunser, dass es jetzt im Grunde nichts anderes ist als das Ausformulieren dessen in Gemeinschaft der Umstehenden, die die Kirche darstellen, was bereits jetzt in diesem kleinen Täufling, nachdem das Wasser der Taufe über ihn ausgegossen ist, der Heilige Geist betet, unbewusst betet. Das Kind ist schon sozusagen in diesen Zustand versetzt, dadurch, dass der Heilige Geist in ihm jetzt das Gebet übernimmt. Und das Kind hat es noch nicht in seiner Fähigkeit, dieses selber ins Wort zu bringen oder zu erkennen und zu übernehmen und sich selber davon in Schwingung bringen zu lassen. Aber es ist schon im Menschen da. Sie merken, das Gebet hat zunächst noch gar nichts mit unserem Bewusstsein zu tun, sondern ist dieses rein Existenzielle, das zu Gott hin schreit. So entsteht oder so erklärt sich auch das sogenannte immerwährende Gebet, das eigentlich für uns eine Einübung braucht, was in der orthodoxen Welt das Jesusgebet etwa bedeutet. Dieses immerwährende Gebet, das ein Zustand ist, der Mensch ist immer in der Gegenwart Gottes, ohne dass er von den Dingen abgelenkt ist, die ihm aufgetragen sind. Aber immer in der Gegenwart Gottes. Man möchte es vergleichen vielleicht mit dem Zustand des Verheirateten, der immerzu im Zustand der Gegenwart des anderen Teiles ist, der vielleicht wochenlang, manchmal monatelang gar nicht gegenwärtig ist. Er ist vielleicht unterwegs auf einer Reise und dennoch ist er im beständigen Zustand res clamat ad dominum. Man sucht einander, man braucht einander, man ist beständig miteinander, letztlich auch gedanklich und allerletztlich mit dem Herzen in Verbindung, denn dieses Band, das beide zusammenfügt, lässt sich nicht einfach zerschneiden. Und so sind sie, wenn auch räumlich getrennt, letztlich doch irgendwie eins. Der Gebetszustand ist im Menschen also letztlich immer da, wenn auch oft wie ein vergrabener, verborgener Schatz in der Tiefe eines Ackers, gar nicht mehr wahrgenommen, vielleicht auch gar nicht mehr gewollt, gar nicht mehr registriert und gar nicht mehr recht eingeübt, aber es ist irgendwo in der Tiefe der Seele eines jeden Menschen dieser Geist Gottes, der in uns betet, der eigentlich danach verlangt, unser ganzes Sein zu erfüllen mit seiner Gegenwart, damit unser Leben selbst auch bis ins Bewusstsein hinein ein betendes Leben und ein betendes sich hinhalten vor Gott wird. Also, wenn man so will, gibt es so etwas wie eine fundamentale Gebetstechnik, bitte in Anführungszeichen das Wort Technik zu setzen. Eine fundamentale Gebetstechnik, und diese fundamentale Gebetstechnik besteht darin, dass man sich diesen Zustand bewusst macht, dass der Geist Gottes in mir der Betende ist und dass ich mir das jetzt bewusst mache. Und zweitens, dass ich dieses Bewusstsein umsetze in einen Willensakt, dass ich dem Geist Gottes erlaube, sich durch mich zu Gott hin zu artikulieren. Mich sozusagen als einen Resonanzboden zu gebrauchen, denn er ist das Wort und der Mensch ist auf Antwort hin geschaffen. Und der Mensch ist im Grunde nichts anderes als eine Frage nach Gott, ein Schrei nach Gott und die Antwort auf das, was Gott mir sagt. Dieses Adam, wo bist du, ist im Grunde genau die Entsprechung zu dem, was der Mensch in seinem Suchen, in seiner Sehnsucht, in seinem Schreien nach Gott artikuliert. Das Gebet des Menschen, der verloren gegangen ist, Adam hinter dem Busch, den Gott sucht, und jetzt dieses Res clamat ad dominum, der Verlorene sucht jetzt denjenigen, der sein Eigentum und die eigentliche Verwirklichung seines Seins ist, bis er ihn gefunden hat. Im Bild des verlorenen Sohnes könnte man es so sehen, der nach dem Vater schreit und dann sich aufmacht und ihm entgegeneilt. Das ist eigentlich der Akt des Gebetes. Ein Umkehrakt, ein Akt der Suche, der Sehnsucht, bis man gefunden hat. Wunderbar dargestellt in dem berühmten Hohen Lied im Alten Testament, wo die Braut ihren Bräutigam sucht und nicht nachlässt, bis sie ihn gefunden hat. Es ist ja eine viel verbreitete Klage von Menschen, die sich doch irgendwie noch mit Gott befassen möchten, dass Gott ihnen im Beten so fern sei. Sie verspüren seine Gegenwart nicht. Sie spüren sich nicht gehört. Sie verspüren sich nicht erhört. Was ist der Grund dafür? Ich möchte sagen, der Hauptgrund dafür ist, dass ich nicht im Zustand des Betens bin und diesen Zustand des Betens eigentlich gar nicht lebe. Und deshalb ist Gott mir eigentlich so fremd, dass ich ihn kaum noch hören kann, kaum noch erkennen kann, wenn er vor meiner Türe steht und anklopft, weil ich mich mit ihm ja überhaupt nicht beschäftige, sondern nur punktuell bestimmte Begegnungen herstellen möchte, bei irgendeiner Gebetsform, bei einem Gottesdienst, einmal die Woche oder einmal am Tage, und dann natürlich mich wundere, wenn ich da fast mir vorkomme als ein Hineinsprechender in einen toten Raum. Ich werde erinnert an diese vielleicht bekannte Geschichte, wo ein Indianer mit einem Großstadtmenschen durch die verkehrsreiche Straße einer City geht, einer Innenstadt, und wie plötzlich der Indianer stehen bleibt und sagt: Eben hat eine Grille gezirpt, da drüben. Der Großstadtmensch sagt: Unmöglich, unmöglich. Hier in der Großstadt, wie willst du in dem Lärm eine Grille zirpen hören? Und tatsächlich, sie gingen hin zu diesem Gebüsch und fanden da drin die Grille. Und als sie eine Weile weitergegangen sind, da drehte plötzlich der Großstadtmensch sich um und sagte: Sie haben eben ein Geldstück verloren. Denn der Indianer hatte ein Geldstück hinter sich fallen lassen. Und da sagte der Indianer zu ihm: Siehst du, das hast du gehört. Denn du bist an den Klang des Geldes gewöhnt. Ich bin an den Klang der Grille gewöhnt. Das, womit man sich beschäftigt, das hört man auch. Selbst im Gelärme der Großstadt. Ein sehr schönes Bild für das Beten des Menschen, der für Gott immer dann ansprechbar ist und überall ansprechbar ist, wenn er im Zustand des Betens ist. In diesem Zustand. Und diesen Zustand pflegt und damit hellhörig wird. Denn das Beten ist, darüber habe ich schon öfters etwas gesagt, mehr ein Hören als ein Sprechen. Denn Sie wissen ja, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Der Mensch ist nichts anderes als das Amen auf das Ja Gottes. Die Antwort auf die Zusprache Gottes. Zunächst einmal muss er sich öffnen, dass er hören kann und dann sich eben dadurch in diesen Zustand des Betens zu versetzen, die Anwesenheit Gottes überall zu verspüren, überall. Das ganze Leben ist erfüllt von seiner Gegenwart. Es gibt nichts, keinen Raum, Nicht einmal die Hölle, wenn man so will, wo Gott nicht wäre. Die Hölle ist nur die Verweigerung dieses Zustandes, Gott einzulassen ins eigene Leben. Und das ist im Grunde die Strafe, die der Mensch sich selber zufügt. Aber es gibt keinen Raum in dieser ganzen Welt, die nicht erfüllt wäre von seiner Gegenwart. Nichts, gar nichts. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich habe gerade heute die Antrittspredigt des neugeweihten Basler Bischofs gelesen, der sagte, das sei genau das Problem, dass wir Gott auf Reservate verbannt haben und es einen sogenannten ekklesialen Atheismus gäbe, einen kirchlichen Atheismus. Dass wir über ihn reden, aber ihn gar nicht mehr wahrnehmen und mit ihm gar nicht mehr Umgang haben. Also theologisieren, aber im Grunde seine Wirklichkeit gar nicht mehr erfahren. Das Gebet führt uns in diesen Raum hinein. Und wenn wir in diesem Raum sind, dann haben wir schon den Himmel, die Schwelle zum Himmel übertreten. Dieser Zustand, so sagt Sundar Singh, ist eine Himmelserfahrung. Der Christ lebt schon hier auf der Erde im Himmel. Sein Leben im Himmel heißt Gebet. Ständiger Umgang mit Gott im Gebet. Durch das Gebet werden wir mit Gottes Leben erfüllt und erfahren die Seligkeit des Himmels. Durch das Gebet wird diese Erde in Gottes Himmel verwandelt. Das sagt dieser indische Christ, der ganz in dieser Erfahrung gelebt hat. Sie hören immer wieder dieses Wort heraus, Leben. Der Mensch wird mit Leben erfüllt. Nicht mit irgendeiner gedanklichen Idee, nicht mit irgendeiner neuen, schlauen Erkenntnis über Gott, mit Leben. Und das Leben ist unwiderleglich. Man braucht darüber nicht diskutieren. Das Leben ist evident, wie man sagt. Es erklärt sich selber, ist einfach da. Ich brauche Ihnen das nicht zu demonstrieren, dass ich lebe, Sie hören das ja. Es gibt viele Äußerungen dessen, dass ich lebe, weil es einfach unwiderleglich ist. Dort, wo Gott angekommen ist in einem Menschen, braucht man über ihn nicht mehr diskutieren. Und deswegen geschieht es, dass im Gebet der Mensch diesen Raum schafft, dass das Leben Gottes eindringen kann. Und da merken wir, hier ist das Gebet also etwas wie Zustand und Wachstum zugleich. Zustand, dass das Beten schon sozusagen existenziell im Menschen da ist, durch die Taufe in besonderer Weise zu einem rinnenden Quell, vielleicht schließlich zu einem fließenden Strom wird, aber es muss langsam da hineinwachsen, dass Gott mehr und mehr diesen Raum in mir füllen und mich ganz hinein verwandeln kann in diese Resonanzhaftigkeit. Resonare heißt ja Antwort geben. Und so wächst der Betende immer tiefer hinein, wie würde Peter Wust, der Philosoph, sagen, in den Raum der Humanität. Erstaunlich, dieser Ausdruck. Humanität heißt letztlich Selbstverwirklichung. Der Mensch wird zum Menschen. Betend bekommt der Mensch ein Gesicht. Er wird schön. Das haben Leute gesagt über große Heilige. Ich denke an den Pfarrer von Ars. Ich denke an die heilige Elisabeth von Thüringen. Wenn sie beteten, waren sie schön. Ich habe mal von einem Mann gehört, von einem Verheirateten, der sagte, wenn ich meine Frau anschaue, wenn sie betet, dann ist sie schön. Der betende Mensch wächst hinein in den Raum der Humanität. Humanismus ist was anderes. Humanismus ist die Vergottung des Menschen. Ist letztlich so etwas wie eine durchaus kultivierte menschliche Welt, aber ohne Gott. Aber wohin die führt, das wissen wir auch. Humanität, hat der berühmte Dichter Grillparzer gesagt, ohne Divinität, also ohne Gott, führt zur Bestialität, weil der Mensch zum Maß aller Dinge gemacht wird. Aber die wahre Humanität, diese Selbstverwirklichung des Menschen, ist die Gottfindung des Menschen, des betenden Menschen, der also nicht sich zum Gegengott erklärt, zu einem neuen Wirk- und Ursachenprinzip, sondern der sich unter Gott stellen kann, der sein Eigentum wird. Im Gebet erfährt sich der Mensch als Geschöpf vor seinem Schöpfer und es erniedrigt ihn nicht, ein leeres Gefäß vor Gott zu sein. Ein leeres Gefäß, das so angewiesen ist auf Gnade und so disponiert und offen ist für die Fülle, die Gott da hineingeben wird, dass es den Menschen eigentlich erst zu seiner wahren Würde bringt. Denn Gott wird nach dem alten physikalischen Gesetz, dass es kein Vakuum gibt, in das sofort nicht etwas eindringt, was es umgibt, Gott wird sofort die Leere füllen mit seiner Gegenwart. Das Gebet ist im Grunde vom Menschen her gesehen die Anerkennung seiner Leere und Bedürftigkeit. Das Gebet ist so etwas wie eine, sagen wir es einmal so, Kapitulation vor Gott. Ich stehe auf der zerschossenen Bastion und hisse die weiße Flagge. Ich ergebe mich, ich gebe mein Können ab, ich gebe mein Wissen ab, ich bin leer vor Gott, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die eigentliche Voraussetzung, um vor Gott wirklich Geschöpf sein zu können. Und erst als Geschöpf kann ich betender Mensch sein. Das sind ganz wichtige Gedanken, glaube ich. Das fällt dem Macher von heute, dem Menschen, der heute alles selbst in die Hand nehmen, selbst organisieren, selbst durchkalkulieren kann bis zum Letzten, wahnsinnig schwer, sich noch in diese Haltung zu begeben, jetzt vor Gott nichts zu sein. Schalten Sie einmal um von Ihrem Alltag, wo Sie diese Unruhe verspüren, ständig was machen zu müssen. Jetzt auf einmal in diese scheinbare Passivität, Gott den Handelnden, den Sprechenden sein zu lassen. Deswegen sagt Peter Wust, Gebet als Humilitas. Humilitas heißt ja übersetzt Demut, bedeutet aber, wenn man in dem lateinischen Sprachgebrauch ein bisschen bewandert ist, für den Lateiner natürlich mehr. Das Wort Humilitas leitet sich von Humus ab, von Humus. Der Mensch erfährt sich als Adam aus Erde, Humus. Er ist der Ackerboden, er ist die Erdhaftigkeit, nicht nur die Vergänglichkeit, sondern er ist diese Erdgemäßheit vor Gott, in dem Sinne, dass Gott sein Wort hineingeben kann, in diesen Humus, der ja, das Wort ist ja bei uns auch so gebräuchlich, der fruchtbarste Ackerboden ist, den es gibt, in dem der Samen wirklich ganz aufgehen und reiche Frucht bringen kann. Deswegen sagt Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 11, selig sind die, die humusartig sind, die das Wort Gottes hören, in sich aufnehmen und es bewahren und es befolgen. Selig sind sie, denn sie sind die wahren Beter, die so empfänglich sein können, die ihre Geschöpfhaftigkeit erkennen und darin wissen, dass sie nicht diskriminiert und erniedrigt, sondern von Gott in besonderer Weise beschenkbar und beschenkt sind. Dieser Zustand der Humilitas ist besonders ausgeprägt bei der Gottesmutter Maria. Maria ist leer von allem Eigenen, empfänglich für die Fülle und deshalb kann ihr der Bote Gottes sagen, voll der Gnade, voll der Gnade. Weil du leer bist von allem, was du selbst gestrickt hast, was du als deine wichtigen Dinge in dein Leben reingeholt hast, die dich aufwerten sollen, die dich mehr und mehr mit einer gewissen Selbstzufriedenheit erfüllen, aber im Grunde dich nie mit Freude, mit letzter tiefer Freude und mit Glück erfüllen können. Aber es geht hier nicht allein um die Armut des Geschöpfseins, bei diesem Hineinwachsen in die Humanität, in das volle Menschsein, sondern es geht vielmehr, so sagt der Philosoph Peter Wust, um die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht heißt lateinisch, leider ist es im Deutschen etwas spezialisiert auf eine bestimmte Berufssparte heute angewandt, Pietas, Pietät, bitte nicht im Sinne von Beerdigungsinstitut zu verstehen. Diese Ehrfurcht des Menschen, der Römer Cicero, der kein Christ, sondern ein Heide war, nennt die Pietät, die Ehrfurcht des Menschen, die Grundlage aller Tugenden. Dass der Mensch Ehrfurcht habe, macht ihn zum Menschen. Lässt ihn hineinwachsen in die Humanität. Ein Mensch, der keine Ehrfurcht mehr kennt, ist kein Mensch. Überlegen Sie einmal, wie das früher, ob bewusst oder unbewusst, aber doch tatsächlich, eine wichtige Rolle in der Erziehung gespielt hat. Erziehung zur Ehrfurcht. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Heute macht sich breit eine gefährliche Ehrfurchtslosigkeit vor jeglicher Autorität. Bis hin vor Gott. Und das ist ein Zeichen der Entmenschlichung. Der Mensch braucht das, denn nur darin wächst er ins Menschliche und in das Kulturelle hinein. Denn aus der Kultushaftigkeit des Menschen wächst die Kultur. Und der Mensch, der keine Ehrfurcht hat, ist auch nicht mehr kulturfähig, weil er nicht miteinander umzugehen weiß. Peter Wust sagt, diese Ehrfurcht ist ein Ausdruck der Gegenliebe gegenüber der göttlichen Erstliebe. Er hat uns zuerst geliebt, so heißt es in der Heiligen Schrift. Und wir sind nur die Antwort auf ihn. Deswegen ist uns die Ehrfurcht vor Gott sozusagen eine Notwendigkeit, weil es ein Prinzip ist. Dieses Prinzip ist nicht einfach für sich da, Gott, sondern ist zugewandt zum Menschen und erfordert jetzt die Rückbindung des Menschen zu Gott. Und dieses Wort Rückbindung heißt lateinisch Religio, Religion. Es ist also der Mensch darauf verwiesen, diese Ehrfurcht zu Gott zu haben. Und zweitens ist sie ein Ausdruck des grenzenlosesten Vertrauens in den letzten Mittelpunkt alles Seins. So sagt der Philosoph, das heißt, der Mensch ist auf Vertrauen angelegt, auf den, der ihn liebt. Und der, der liebt, verdient das absolute Vertrauen, weil er absolut liebt. Und drittens ist diese Ehrfurcht, diese Pietas, die den Menschen zum Menschen macht, das Zugeständnis unserer innersten Anlehnungsbedürftigkeit und Zeichen unseres Ausruhenmüssens in der göttlichen Liebe und Weisheit. Das sind ja wunderbare Gedanken. Der Mensch ist angewiesen, sich anlehnen zu können. Er hat ein Anlehnungsbedürfnis und ein Ausruhen müssen. So wie der heilige Augustinus es ja betet, bis das Herz seine Ruhe gefunden hat in Gott. Dieses Ausruhen in Gott, das ja auch in diesen Gebeten noch zutage tritt, wenn wir um die ewige Ruhe beten für unsere Verstorbenen. Wenn sie den Himmel ganz sichtbar in voller Anschauung erleben dürfen. Die Ehrfurcht, so sagt Peter Wust, ist die feinste Blüte der Humanität. Sie schließt in sich ein die Unruhe nach Gott, der Mensch auf der Suche nach Gott. Sie erhebt ihn über alle anderen Geschöpfe zu einem Wesen, das Gottes Heiligkeit beantwortet durch Heiligung alles Geschöpflichen. Der Mensch beantwortet die Heiligkeit Gottes, indem er sich mit ihr erfüllen lässt. Und dann tritt der Himmel in ihn ein, weil er selbst von der Heiligkeit Gottes durchstrahlt, so wie ein Reflektor der Liebe Gottes für seine Mitmenschen werden kann. Man könnte also so formulieren, das Gebet ist eine Beantwortung der Heiligkeit Gottes durch sich heiligen lassen von Gott. So ist also Heiligung nur möglich, wenn der Mensch ein betendes Wesen ist. Es gibt da keinen Automatismus der Gnade. Ich kann das nicht managen. Und ein weiteres, sagt Peter Wust, das Beten führt nicht zur Humanität und macht den Menschen mehr und mehr zum Menschen, indem es ihn heiligt und zum Heiligen macht. Denn der Heilige ist ja erst der fix und fertige Mensch, der Heilige. Sondern das Beten macht objektiv, schreibt er, objektiv. Der Mensch erfährt sich im Blicke Gottes und im Blick auf Gott in seiner einzigartigen Geschöpflichkeit und Winzigkeit. Er lernt das rechte Maß kennen, die Wertigkeit der Dinge. Er nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig. Er ordnet seine Sorgen und Nöte ein in die großen heilsgeschichtlichen Zusammenhänge und erkennt darin die Banalität so vieler Probleme, die er aufbauscht, die er diskutiert, endlos diskutiert. Aber eingeordnet in die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge sind sie wirklich zu vernachlässigende Größen, Banalitäten. Ob das jetzt private oder politische oder kirchliche Streitpunkte sind, im Blick auf Gott schrumpfen sie zusammen zur Winzigkeit. Und auf einmal merke ich, was eigentlich die Größe Gottes in mir für eine Ordnung schafft, wie auf einmal in mir eine klare Sicht entsteht, die die Dinge so sieht, wie Gott sie sieht. Ich lerne also mit den Augen Gottes meine Umwelt erkennen. Ich werde objektiv. Zunächst einmal darin, ich sagte schon, dass ich mich selbst gegenüber Gott in meiner Winzigkeit erfahre. Das macht objektiv. Und Ich erkenne mich im Gebet immer als der Unreine vor dem allerreinsten Gott. Denken Sie an die berühmte Berufungsvision im 6. Kapitel bei Jesaja, wo der Prophet überwältigt von dieser Erfahrung Gottes, die ihn überkommt, ausruft: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen. Ich kann es nicht ertragen, dieser Unreine vor dem Reinen zu sein. Und dann wird er gezeigt, wie Gott ihm entgegenkommt und ihn reinigt und heiligt. So heißt also das fundamentale Gebet des Menschen, der sich so in der Objektivität vor Gott erfährt, wie der Zöllner am Eingang des Tempels gebetet hat: Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das fundamentale Gebet. Es ist das Gebet, das als Herzensgebet in der orthodoxen Kirche immer wiederholt wird. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Wer dieses Gebet zum Dauerrhythmus seines vor Gott Seins betet, wird sich eben nicht in eine Minderwertigkeit hineinbeten, sondern macht eine wunderbare Erfahrung, dass er gerade darin die Objektivität besser erkennt, von Gott so reich begnadet und beschenkt zu sein und eben nicht ein minderwertiges Wesen. Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Insofern, wenn man will, ist das Beten ein dauernder Läuterungsprozess, ein Hineinwachsen in den Himmel. Läuterungsprozess, das bedeutet, schon betet in mir der Heilige Geist, noch regiert in mir das verfremdende Ego, aber immer mehr kommt der Heilige Geist zum Tragen, verdrängt das, was ihm wesensfremd ist, wandelt mich immer mehr um und verstärkt in mir die Präsenz Gottes und wandelt mich um in die Abbildlichkeit Gottes, mehr und mehr. Es ist ein dauernder Prozess. Finsternis weicht, Licht dringt durch. Ein weiteres sagt der Philosoph Peter Wust: Beten macht kindlich, macht kindlich. Der Philosoph Platon spricht davon, dass das Staunen können der Anfang allen Philosophierens sei. Staunen ist dem Menschen eingegeben als eine urkindliche Haltung. Wer das Staunen verlernt hat, der kann die Welt nicht mehr begreifen. Wer das Staunen verlernt hat, kann sich nicht mehr freuen. Wer das Staunen verlernt hat, ist in der Welt Gottes völlig fremd. Denn nur der Staunende kann die Welt Gottes wirklich in einem immer tieferen Maß und nie endend erfahren. Und ich bin überzeugt, dass unser Himmel darin bestehen wird, dass wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Diese kindliche Haltung des Staunenkönnens, wenn man heute erlebt, wie Kinder das total verlernt haben. Heute, als ich in der Sakristei das Wasser einfüllte in das Kännchen, da ist es mir wieder einmal klar geworden, wie wunderschön eigentlich dieses Element ist, das Gott geschaffen hat, das so klar ist wie Glas und so wunderschön blitzen kann wie Kristall, wenn man es als Tautropfen auf einer Blume sieht und so herrlich in den Farben erstrahlt, wenn man es sieht als Regenbogen. Das ist das Wasser. Sich da hinein meditieren können, dass es so etwas gibt, dieses köstliche Nass, aus dem wir ja alle bestehen, das die ganze Welt sozusagen am Leben erhält. Und dass wir so selbstverständlich aus dem Granen jeden Tag gebrauchen, wegschütten und so weiter. Staunen können, einfach sich wieder überwältigen lassen können über die Herrlichkeit, die man mit dem Wort H2O überhaupt nicht beschreiben kann. Eine Erfahrung sagt da mehr als ein wissenschaftlich-technischer Ausdruck. Es ist einfach so. Der heilige Franz von Assisi lehrt uns das in seinem wunderschönen Sonnengesang. Im Buch Hiob, da ruft der Dulder aus, der von Gott heimgesuchte, oder es wird ihm gesagt: Denk daran, hoch das Werk Gottes zu preisen, von dem die Menschen Lieder singen. Alle Welt schaut es voll Staunen, von Ferne nur erblickt es der Mensch. Sieh, Gott ist groß, nicht zu begreifen, unerforschlich ist die Zahl seiner Jahre. Dieses Staunen können über die Größe, über die Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Oder dieses berühmte Gottesknechtslied. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Selbst Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man noch nie erzählt hat, das sehen sie jetzt. Was sie niemals hörten, das erfahren sie. Der Mensch wird in der Gegenwart Gottes zum Staunen geführt. Er wird ein Kind. So wie der Pfarrer von Ars den berühmten betenden Bauer in der Kirche erlebte und ihn fragte, was machst du? Und er sagte schlicht, ich betrachte meinen lieben Gott und er betrachtet mich. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das war sein Gebet. Und das stundenlang. Er war im Himmel, denn er staunte. Er brauchte nur noch staunen und gar nichts anderes mehr tun. Das war keine Technik mehr. Das war einfach ein Sein vor Gott. Wie der Pfarrer von Ars sagt, willst du richtig beten, brauchst du nicht viele Worte zu machen. Du öffnest einfach dein Herz. Das ist das beste Gebet. Und wenn wir es recht verstehen, dann können wir auch das Vaterunser nur in diesem kindlichen Sinne wirklich beten. Denn es ist ja das Gebet des Kindes an seinen Vater. Und weil wir alle eine Gemeinschaft sind, die wie ein Leib miteinander verbunden ist, beten wir es in der Wir-Form, unser Vater im Himmel. Wir sind alle seine Kinder. Wenn wir es nicht sind, können wir es Vaterunser nicht beten. Wir werden es auch nie begreifen, dass wenn sein Wille geschieht, uns am besten getan ist. Auch wenn wir diesen Wille nicht begreifen. Welches Kind begreift alles, was die Eltern sagen? Der Pfarrer von Ars spricht es aus Erfahrung in einer Weise aus, die uns vielleicht fremd ist. Das Gebet ist die süße Unterhaltung eines Kindes mit seinem Vater. Das Gebet als letzte Hingabe. Wieder ein Gedanke von Peter Wust. Das Gebet ist letzte Hingabe des Menschen. Ich werde dabei erinnert an diese Geschichte von Rabbi Shlomo von Karlin. Irgendjemand erbat von ihm, dem Rabbi, das Versprechen, ihn am kommenden Tag zu besuchen. Wie kannst du, sagt der Rabbi, von mir ein Versprechen begehren? Heute muss ich zu Abend beten und das höhere Israel sprechen. Da begibt sich meine Seele an den Rand des Lebens. Dann kommt das Dunkel des Schlafs und in der Frühe das große Morgengebet. Das ist ein Schreiten durch alle Welten und endlich das aufs Angesicht fallen. Da neigt sich die Seele über den Rand des Lebens. Vielleicht werde ich auch diesmal noch nicht sterben, aber wie soll ich dir versprechen, etwas nach dem Gebet zu tun? Er will damit sagen, der betende Mensch gibt sich so hin, dass er auch sein Leben Gott zur Verfügung stellt und so über sich disponieren lässt, dass er über sich auch nicht mehr zeitlich disponieren kann. Und deshalb ist der betende Mensch, der sich ganz auf Gott einlässt. Er ist derjenige, der jetzt über meine Zeit verfügt. Denken Sie an den Pater Maximilian Kolbe, als er schwer krank auf dem Krankenlager lag und mit seinem Ableben rechnen musste, mitten in seiner enorm aktiven Tätigkeit. Und da hat er zu Füßen der Gottesmutter seine Uhr gelegt und seine Brille und hat gesagt, du wirst jetzt eingesetzt, über meine Zeit, über sie zu verfügen und über all mein Wissen und Können. Da hast du meine Brille, da hast du meine Uhr. Das ist wunderbar. Der betende Mensch gibt sich ganz hin. Es ist also nicht einfach eine Sache der Lippen, das Beten. Und nicht auch einfach so eine Sache des Körpers, in irgendeiner Haltung, sondern es ist eine Sache des Herzens. Des Herzens, das sich ganz an Gott verschenkt. Also Gebet verstanden als Ganzheitlichkeit, der ganze Mensch hingegeben an Gott. Und wenn man so will, muss jedes Gebet eine Umschreibung des Wortes sein, letztlich, ich liebe dich. So wie Gott als Erster uns geliebt hat und der Mensch betend die Antwort gibt, ist jedes Gebet, auch das Bittgebet, wenn es richtig geschieht, nichts anderes als eine Umschreibung dieses Wortes, ich liebe dich. Denn dieses Wort, ich liebe dich, von Gott her, ist Fleisch geworden, und zwar in der Form der totalen Hingabe an den Menschen. Deswegen der gekreuzigte Christus ist der faktisch Mensch gewordene Gott. Und deswegen kann unser Gebet nichts anderes sein und darf nichts anderes sein als ein Versuch einer Antwort auf das, was Gott an uns tut. Bitte, tut nicht, was er uns sagt. Gott sagt nicht einfach, ich liebe dich, Mensch, sondern er tut es in der letztendlichen Hingabe seiner selbst am Kreuz. Und der Mensch versucht eine Antwort. Man muss sagen, er versucht eine Antwort darauf zu geben. Das ist das Gebet. Deshalb wird in der Apokalypse das Gebet dargestellt in der himmlischen Region, in der Vision des Sehers, in der Weise des Weihrauches, das Sinnbild der Gebete und der Hingabe und Opfer des Menschen sind. Und deswegen kann man vielleicht darin auch den Grund des mangelnden Betens sehen, weil wir im Grunde uns selber behalten möchten und Gott quasi als eine Art Verhandlungspartner sehen, von dem wir je nach Abruf etwas wünschen möchten, das er uns zu geben hätte, damit das Leben nach unseren Maßen gelingt. Aber das ist kein Beten. Das Beten ist nur möglich, wenn ich mich total übereigne. Es ist so wie die kostbare Perle, die nur gewonnen wird, wenn der Mensch alles dran gibt. Und dann bekommt er sie. Und diese Hingabe schafft den eigentlichen Durchbruch zum Himmel. Es ist das Überschreiten des Äquators menschlicher Berechenbarkeit, menschlichen sich selbst behalten wollens, der Äquator der menschlichen Kalkulation und Ichhaftigkeit. Ich überschreite ihn. Und das ist das, was der Rabbi Shlomo von Kalin sagt: Ich gehe über den Rand meines Lebens hinaus. Es ist ein Hineinsterben in Gott sozusagen, ein Einüben des Sterbens in diesem Sinne, dass darin eigentlich das Leben in Fülle gefunden wird. Denn wer es selbst behalten will, der wird es verlieren. Und wer es um meinetwillen verliert, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Therese von Lisieux spricht über diesen Durchbruch des Betens. Wer diesen Durchbruch geschafft hat, von sich selbst los in Gott hinein sich zu verlieren, wie ein Wassertropfen im Meer, der ist allmächtig sozusagen. Der verfügt über alles. Das Gebet, schreibt sie, hat eine große Macht. Man könnte es eine Königin nennen, die zu jeder Zeit freien Zutritt zum König hat und alles, worum sie bittet, auch erhalten kann. Das ist die Vollmacht des Betens. Derjenige, der den Äquator überschreitet, Jesus würde im Weinstockgleichnis sagen, wer ganz eingepfropft ist, er in mir und ich in ihm, der kann bitten, um was er will, er wird es erlangen, weil er dann ganz christusgemäß vom Heiligen Geist durchströmt, genau das, was heilsgeschichtlich jetzt von Gott her wichtig ist, auch erbitten wird. Und dann wird er es erlangen. Er ist in der Vollmacht, er ist wie der Königssohn, der volle Verfügung hat über die Schätze des Königs. Wer diesen Durchbruch des Betens in den Himmel hinein geschafft hat. Diese Beter hat es zu allen Zeiten gegeben. Da könnte man also Romane drüber erzählen, was solche Beter alles vermochten, aus dieser Vollmacht des Betens heraus. Sundar Singh schreibt, in dem Maß, als wir die Innerlichkeit des Gebetes verwirklichen, finden wir den Frieden, die Freude, den Himmel auf Erden. Wenn wir im stillen Gebet auf den Herrn harren, dann brauchen wir nicht zu warten, bis wir eine andere Welt betreten, sondern wir erlangen den Himmel hier auf der Erde. Wo Gottes Wille geschieht, da leben unsere Herzen bereits im Himmel. Der Christ lebt schon hier auf Erden im Himmel. Sein Leben im Himmel heißt Gebet. Durch das Gebet wird diese Erde in Gottes Himmel verwandelt. Wir müssen uns diese Worte immer wieder vergegenwärtigen. Und dieses Bild vom Schlüssel, das Gebet als Schlüssel zum Himmel, das eine verschlossene Türe öffnet, durch die ich hineintreten kann in die volle Wirklichkeit, die für mich bereitet ist. Dieses Bild hat der Pfarrer von Ars in vielen anderen Bildern variiert. Wenn er zum Beispiel schreibt, das Gebet ist wie eine wunderbare Leiter, die zum Himmel führt. Oder das Gebet ist wie ein Feuer, das einen, interessant für die damalige Zeit der Vergleich, einen Heißluftballon zum Himmel steigen lässt. Das war vor 150 Jahren, da gab es also schon den Heißluftballon. Das Gebet ist wie eine Schaukel, die uns zu Gott erhebt. Also immer wieder dieses Hineinführen in diese große Welt, dieser Durchbruch in das andere, das geschieht durch das Gebet. Das Gebet ist der Schlüssel, so sagt Sundar Singh endlich, der uns das Tor zur göttlichen Wirklichkeit öffnet. Das Gebet führt uns aus dem Dunkel hinein in die Welt des göttlichen Lebens. Jetzt haben wir so wunderbare Dinge gehört, aber wir werden sie natürlich nicht ausschöpfen. Es kann eigentlich dieser Gedankengang anhand der Gedanken von Peter Wust aus seinem Abschiedsbrief nur neugierig machen und uns animieren, selbst wieder Beter zu werden und uns mehr und mehr auf diesen Weg, auf diesen Prozess einzulassen, den der Heilige Geist uns anbietet, weil er ja bei uns auch schon am Werke ist. Und das letzte Wort bei diesen Gedanken soll noch der Pfarrer von Ars haben, in einem schönen Bild. Wer nicht betet, sagt er, ist wie ein Huhn, das sich nicht in die Lüfte erheben kann, in die andere Dimension des Himmels. Wenn es ein wenig fliegt, dann sinkt es gleich wieder herab. Er meint damit, wer nur mal so hier ein kurzes Gebet und dort mal ein kurzes Gebet und da mal ein heruntergeleiertes Tischgebet und da mal ein Sonntagsgottesdienst, dann fliegt er gleich wieder runter und fällt auf die Erde. Wer betet, wer wirklich betet, sagt der Pfarrer, ist dagegen wie ein unerschrockener Adler, der in der Luft schwebt und sich immer mehr der Sonne nähert.